IPE@WU Analysis, the podcast by students of the Institute for International Political Economy.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Podcast Du hast die Wahl. Mein Name ist Barbara Tschack und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute begrüßen darf. Wer von uns kennt nicht die Situation vor einer Wahl, nicht zu wissen, welcher Partei oder Person wir unsere Stimme geben sollten? Genau mit diesem Thema wollen wir uns heute befassen und haben dafür ein spezielles Beispiel ausgesucht. In der heutigen Episode wollen wir uns daher mit der Theorie des Economic Voting befassen, die besagt, dass die aktuelle wirtschaftliche Lage der Nation einen direkten Einfluss auf das Wahlverhalten der Bevölkerung ausübt. Dass also die Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl des amtierenden Regierungsoberhaupts bei einer gut florierenden Wirtschaft mit niedriger Arbeitslosigkeit und stabilem Wachstum höher ist als in schwierigeren Konjunkturperioden. Wir wollen jetzt aber mal ein paar Jahre zurückgehen. Und das mag sich vielleicht auch nicht so anfühlen, doch die große Weltwirtschaftskrise, die nicht nur in Deutschland immense Folgen hinterlassen hat, ist bereits 15 Jahre her. Durch leichtsinnig vergebene Kredite amerikanischer Großbanken und Zahlungsausfällen bei der Rückzahlung dieser Kredite stieg die Unsicherheit bei den Banken. Milliarden Dollar mussten vom Staat aufgewendet werden, um Banken vor dem Konkurs zu schützen. Dazu musste auch viel Fremdkapital aufgewendet werden, um diese enormen Kosten stemmen zu können. Die Staatsverschuldung stieg dadurch stark an. Da Banken weltweit vernetzt sind und sich untereinander auch Kredite vergeben, hatte die Finanzkrise auch starke Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. Wie jede Woche habe ich euch heute wieder einen interessanten Gast eingeladen. Ich begrüße an dieser Stelle Politikwissenschaftler der Uni Wien, Nico Meyer, und möchte mich auch gleich bei ihm für sein Kommen bedanken.
Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass du gekommen bist. Herr Meyer, europäische Länder bekamen diese Krisen unterschiedlich gut in den Griff. Deutschland und Frankreich zum Beispiel konnten ein noch größeres Fiasko mit gezielter Politik verhindern und die Wirtschaft einigermaßen gut stabilisieren.
Das ist richtig. Die deutsche Wirtschaft ist zwar nicht ohne Folgen davon gekommen, spätestens 2013 war die Wirtschaft in Deutschland allerdings wieder sehr robust und wuchs stetig. Die Arbeitslosenquote konnte gering gehalten werden und die politische Lage war stabil. Auch Frankreich hatte die Finanzkrise einigermaßen glimpflich überstanden und setzte ein leichtes, aber stetiges Wachstum in die Wirtschaft ein.
Dann ist es auch wenig überraschend, dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel aufgrund ihrer guten Bewältigung der Krise an Popularität gewonnen hat und vom deutschen Volk wiedergewählt wurde. Allerdings ist es erstaunlich, wenn man einen Blick nach Frankreich wirft. Der damals herrschende Präsident Nicolas Sarkozy, der die Krise, wie wir eben gehört haben, ebenfalls gut gemanagt hat, wurde bei der Wahl 2012 vom französischen Volk nicht wiedergewählt. Stattdessen gewann der Kandidat der Sozialdemokratischen Partei François Hollande die Präsidentschaftswahl. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wie ist es möglich, dass Angela Merkel an Popularität gewann und wiedergewählt wurde, während Nicolas Sarkozy die Wahl verlor?
Ja, bevor wir näher in diese Thematik eingehen können, ist es mir noch wichtig zu betonen, dass die Wahlsysteme in den beiden Ländern sich etwas voneinander unterscheiden. Während der französische Präsident oder die Präsidentin direkt vom Volk mit absoluter Mehrheit gewählt wird, wird der deutsche Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin vom Bundestag über die dort gewählten Bundestagsabgeordneten und die dadurch gebildeten Koalitionen zwischen den Parteien bestimmt. In Frankreich sprechen wir also von einer Personenwahl, während in Deutschland die politischen Parteien im Hintergrund eine viel größere Rolle spielen als die Spitzenkandidatinnen selbst.
Ja, aber trotz allem ist es Fakt, dass die Wahlen am ersten Blick mit ähnliche Voraussetzungen da sind und trotzdem sind sie so gegenseitig ausgegangen. Es ist nicht nur das unterschiedliche Wahlsystem dafür verantwortlich. Werfen wir deshalb einen genauen Blick auf die Abläufe der beiden Wahlen. Beginnen wir am besten mit der näheren Begutachtung der deutschen Bundestagswahlen im September 2013. Was können Sie uns da zum Ablauf erzählen?
Ja. Deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich natürlich noch genau erinnern. Die Bundestagswahl 2013 in Deutschland scheint retrospektiv als die wohl einfachste Wahl, die Angela Merkel und die CDU-CSU im aktuellen Jahrtausend jemals bestreiten mussten. Wie vorhin bereits angesprochen, befand sich die deutsche Konjunktur 2013 nach mehreren Krisenjahren wieder deutlich im Aufschwung. Die Arbeitslosigkeit erreichte den niedrigsten Wert im ganzen Jahrzehnt und das Wirtschaftswachstum war mit 2,2% völlig auf Plan. Dies alles in Kombination mit einer Spitzenkandidatin Merkel, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits 8 Jahre in dieser Position befand und dadurch natürlich einen hohen Vertrauensvorschuss der Bevölkerung erreichte. Sie durfte sich über hohe Beliebtheitswerte freuen und traf mit ihrer teamorientierten und auf Konsens und Ruhe bedachten Art genau die Stimmung der damaligen Zeit. Sie bewies in den Jahren davor, dass sie und ihre Partei durchaus in der Lage seien, die Fahrtrichtung des Landes vorzugeben und auch gröbere Krisen wohl überlegt zu managen. So verbreitete Merkel so ein sicherheitsorientiertes, keine Experimente-Gefühl und konnte somit einen relativ ruhigen Wahlkampf führen. Sie verlagerte den Druck von Beginn an eindeutig auf die Oppositionsparteien, die sich für eine mögliche Koalition mit ihr in Stellung zu bringen versuchten. Mit dem Ausstieg aus der atomaren Energiegewinnung zum Beispiel nahm sie den Grünen bereits in der Regierungsperiode davor den Wind aus den Segeln. Und genau dasselbe tat sie mit den Sozialdemokraten, mit der Einführung von Lohnuntergrenzen und Frauenquoten. Sie konnte mehr oder weniger also entspannt zusehen, wie sich die Konkurrenzparteien gegenseitig zerrieben. Am Ende standen dann 41,5% zu Buche, 7,7% Zugewinn im Vergleich zur letzten Wahl.
Das klingt ja alles logisch und nachvollziehbar, aber ging es da dem damaligen Koalitionspartner ebenso? Profitierten diese auch von dieser guten Konjunktur?
Es wäre nicht die Politik, wenn es so gewesen wäre. Eben nicht. Ihr ehemaliger Regierungspartner der Wahl 2009 war die FDP. Und diese flog nach einem Verlust von beinahe 10% und den daraus folgenden Scheitern an der 5%-Hürde sogar aus dem Bundestag. Dadurch ergab sich 2013 ein Comeback der Großen Koalition zwischen Union und SPD. Jetzt fragen sich sicher viele, warum ist das passiert? Was war mit der FDP los? Der Abstieg der damaligen Regierungspartei war durchaus erstaunlich, auch für interessierte Beobachter oder Politikwissenschaftler wie mich. Vorhin bereits erwähnt, war ja die Konjunktur nach Jahren der Krise wieder im soliden Aufschwung. Eine Gegebenheit, die gerade der Wirtschaftspartei FDP ja grundsätzlich helfen müsste. Besonders, wenn sie selbst in Regierungsverantwortung war. Genau diese Umstände der florierenden Wirtschaft wurden damals jedoch viel zu wenig fokussiert. Man konzentrierte sich lieber auf den Ruf als Funktionspartei, um die bürgerliche Mehrheit im Land zu halten und verblendete sich gleichzeitig in viel zu sehr in radikalen Wirtschaftsliberalismus, wo man beinahe ausschließlich nur noch gegen Steuererhöhungen wetterte, was der Bevölkerung offensichtlich einfach zu wenig eigene Kreativität und Gestaltungskompetenz übermittelte. Dies alles in Kombination mit einem unpopulären Führungsduo und dem Ruf von lobbyismusgetriebenen Interessenspolitik und dem faden Beigeschmack nicht eingehaltener Wahlversprechen von 2009, so Stichwort Steuersenkungsversprechen, führten zu einem der beachtlichsten Abstürze der vergangenen Jahrzehnte, trotz vermeintlich guter Ausgangsposition.
Na gut, das klärt jetzt für mich einiges und spannend. Aber die damalige Situation der CDU-CSU in Deutschland, so wie Sie es uns auch geschildert haben, entspricht ja der Theorie des Economic Voting.
Absolut, also, ja.
Das Wirtschaftswachstum war gut, die Arbeitslosigkeit, wie wir gehört haben, nur gering. Angela Merkel konnte mit ihrer Partei während ihrer Amtsperiode den Wählern und Wählerinnen ein gewisses Sicherheitsgefühl für die nächste Wahl vermitteln. Und wenn ich mich recht erinnere, war die Situation damals in Frankreich aber ähnlich. Allerdings konnte sich Nicolas Sarkozy bei der Wahl nicht durchsetzen. Vielleicht können Sie uns da auch einen näheren Einblick in die Präsidentschaftswahl 2012 in Frankreich geben?
Sehr gerne. Natürlich standen im Mittelpunkt des Wahlkampfes 2012 eine Vielzahl an Themen. Nun möchte ich mich aber allerdings eher auf die wirtschaftlichen Aspekte dahinter beziehen. Bei Befragungen im Zuge des Wahlkampfes zeigt es sich nämlich, dass die Wirtschaft eine der Hauptanliegen der französischen Bevölkerung war. Um ein Beispiel zu bringen. Bei der ISPUS-Umfrage im April 2012, also unmittelbar vor der Wahl, wurde die Bevölkerung nach ihren größten Besorgnissen befragt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung gaben an, dass ihnen die Wirtschafts- und Finanzkrise nach wie vor große Sorgen machte. Und 47% nannten Arbeitslosigkeit als eine ihrer Hauptsorgen. Es gelang Sarkozy allerdings dann scheinbar nicht, die Menschen davon zu überzeugen, dass gerade er der geeignete Kandidat ist, diese Sorgen noch weiter zu mildern. Die Sorge in Bezug auf das Thema Arbeitslosigkeit könnte zum Beispiel auch erklären, warum ein erheblicher Teil seiner natürlichen rechtskonservativen Anhängerinnen sich im Endeffekt für die Sozialisten entschieden haben, weil diese dieses Thema einfach besser angepackt haben im Wahlkampf. Umfragen zufolge stimmten damals nur rund ein Drittel der Wählerinnen, welche Arbeitslosigkeit als oberste Priorität zur Wahlentscheidung angaben, für Sarkozy.
Na, das ist jetzt interessant, weil offensichtlich spielen diese ökonomischen Faktoren ja eine große Rolle. Das heißt, es musste noch irgendwelche anderen Faktoren geben, weil Sarkozy wurde ja nicht wiedergewählt. Welche Faktoren, was spielt da so eine Rolle?
Genau so ist es. Auch das Thema Ideologie zum Beispiel spielt in Frankreich eine sehr große Rolle. Wenn man die Ideologie der Wählerinnen kennt, kann man gut vorhersagen, wie sie sich in der Wahlkabine entscheiden werden. Beispielsweise haben 2007 mehr als 80% derjenigen, die sich selbst als moderat rechts einstufen, angegeben, für Sarkozy gestimmt zu haben. Und werfen wir nun einen Blick auf die Parteienlandschaft und die unterschiedlichen Wahlausgänge in Frankreich und Deutschland, darf man eines nämlich nicht vergessen. In Frankreich gab es mit der Front National schon seit jeher eine stramm rechte Partei in der politischen Parteienlandschaft. Sie war dort etabliert. Während in Deutschland die AfD im Jahr 2013 gerade erst einmal gegründet wurde und dadurch auch noch nicht über den benötigten Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad wie das französische Pendant verfügte. Daraus resultierten in Frankreich 17,9% für die Front National und lediglich 4,7% für die AfD. Man kann also davon ausgehen, dass dieser zeitliche Unterschied den Konservativen in Deutschland damals noch sehr zugute kam und viele potenzielle Wähler der AfD sich damals noch für die CDU und CSU entschieden.
Ja, aber die politische Arbeit der vergangenen Legislaturperiode, die darf man aber nicht außer Acht lassen. Also Sarkozy setzte ja während seiner Amtszeit viele Reformen um, die häufig umstritten waren und auch zu Protesten und Streiks geführt haben. Wenn wir dann die Pensionsreform 2010 denken. Zudem kamen viele gleichzeitige Reformen des öffentlichen Sektors im Jahr 2007, wo Sarkozy der Meinung war, dass viele simultane Reformen nicht zu mehr politischen Spannungen führen würden als einzelne. Also es folgte dann eine Lawine an neuen Gesetzen und Sarkozy erklärte 2008 stolz, er hatte 64 Reformen in Arbeit. Ein schlanker Staat sollte folgen, was zwar zur Einsparung führte, aber auch zum Abbau von Arbeitsplätzen.
Ja, exakt. Hier kommen wir schon immer näher zu den vermeintlichen Begründungen, warum es mit Sarkozy nicht mehr so funktionierte. Hinzu kommen nämlich auch noch die zahlreichen Skandale in Sarkozys Amtszeit. Etwa die Betancourt-Affäre, in der ihm immer wieder vorgeworfen wurde, regelmäßig illegale Spenden von Lilian Betancourt, der Erbin von L'Oréal, für seinen Wahlkampf erhalten zu haben. Dies hat seinen Image natürlich definitiv geschadet und seine Popularität beeinträchtigt.
Ja, das heißt, ich würde das jetzt so verstehen, dass im Gegensatz dazu, was wir vorher über Angela Merkel und ihre Partei gehört haben, könnte man jetzt darauf schließen, dass die Bevölkerung in Frankreich vielleicht eher verunsichert oder eventuell auch verärgert war. Mhm. Also Streiks, Proteste und Skandale sind natürlich keine Nachrichten, die einem positiv in Erinnerung bleiben. Überraschend auch dann, auch die hohe Wahlbeteiligung bei beiden Wahlgängen von 80%, ca. 80%, wodurch auch zum Ausdruck kommt, dass diese Wahl der Bevölkerung wirklich wichtig war.
Genau so war es, ja. Und diese 80% sind wirklich wichtig. Aber ja, nach all dem, was wir also nun gehört und besprochen haben, lassen sich sehr gut zwei konkrete Theorien herausfiltern, warum Economic Voting im französischen Fall eben nicht so ausschlaggebend war als im deutschen Beispiel. Zum einen lässt sich in Frankreich durch das Präsidialsystem die Verantwortlichkeit von Unzufriedenheit sehr einfach auf eine einzelne Person beschränken. Mhm. Unbeliebte Reformen, wie es in der französischen Regierungsperiode der Fall waren, wurden somit direkt Sarkozy zugeordnet und nicht den Parteien oder der Koalition. Und zum Zweiten ist die Klarheit, mindestens genauso wichtig, ist die Klarheit und die Etabliertheit der politischen Konkurrenz. Wenn also mehrere Parteien in einem ähnlichen ideologischen Spektrum fischen, ist es für einzelne Parteien natürlich schwieriger, überzeugende Mehrheiten zu schaffen, als für andere Parteien, die da Alleinstellungsmerkmale haben vielleicht. Für das Scheitern Sarkozys war in diesem speziellen Fall wohl eher die erste These mehrheitlich verantwortlich. Denn die unzähligen Reformen und der Nicht-Akzeptanz in der Bevölkerung und daraus resultierenden Proteste schufen einen enormen Vertrauensverlust, welcher durch die Spendenaffären natürlich nochmals verstärkt wurde. Zwar mag zum Beispiel die Pensionsreform dazu beigetragen haben, dass Frankreich besser durch die Weltwirtschaftskrise kam, aber gleichzeitig sorgte sie natürlich für großen Unmut der Wählerschaft, die plötzlich länger arbeiten musste.
Ja, Herr Mayer, also vielen Dank für die Darstellung der Situation. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Ja, mir bleibt nur noch übrig, dass ich mich von meinem heutigen Gast Nico Mayer verabschiede. Und vielen Dank auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne. Es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal.
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch Ihnen Dankeschön. Ich hoffe, Sie fanden die heutige Episode genauso lehrreich wie ich. Schalten Sie auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, du hast die Wahl. Bleib informiert, bleib engagiert und denk daran, jede Stimme zählt. Und so, gute Nacht.
For information, visit the Institute for International Political Economy at www.wu.ac.at/IPE. You will find podcasts analyzing current events, TikTok videos defining key concepts, and courses explaining the world.